Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 9 von 9. Hallo Stefan erstmal. Das ist jetzt irgendwie nicht so höflich, dass ich erstmal dich begrüße, aber über Harald müssen wir dann gleich ein bisschen ausführlicher reden. Hallo Stefan.
Servus ihr zwei.
Und hallo Harald. Schön, dass du da bist. Wir haben mal wieder einen Gast bei uns. Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, dass wir einen Gast hatten. Also sehr schön, dass du da bist. Harald Schirmer. Du bist Berater für digitale Transformation. Wenn man sich dein LinkedIn-Profil anguckt, dann steht in der Zusammenfassung bei dir, dass du davon überzeugt bist, Vielfalt nutzbar machen und moderne Kollaborationsformen sind Schlüsselfaktoren für innovative Antworten auf die Herausforderungen unserer komplexen Welt. Komplexität ist was, glaube ich, auch bei dir sehr oft kommt. Und dann die digitale Transformation bietet uns dabei viele Möglichkeiten für bessere Kommunikation und Zusammenarbeit. Das soll das Thema heute sein. Stefan, du hast es ja vor allen Dingen angestoßen, weil ihr beide kennt euch ja schon recht lange und vielleicht können wir damit mal anfangen, vielleicht auch so aus der Historie raus. Ich muss aufpassen, dass das nicht so ausartet in drei alte Herren erzählen von vorm Krieg. Schauen wir mal. Aber vielleicht, Harald, kannst du ja mal anfangen, wie auch irgendwie euer Kennenlernen stattgefunden hat und was du, ja, wo du herkommst sozusagen.
Kann ich gerne machen. Also erstmal danke, Lars, für die Vorstellung und auch für die Einladung in euren Podcast. Also über 20 Jahre, du hast es in deinem Bildschirmhintergrund, lieber Stefan, 2016, die Connect war eine der großen Veranstaltungen damals, wo wir Enterprise 2.0 und Enterprise Social Network und all diese damals neuen Technologien oder neuen Organisationsmodelle im Endeffekt ausprobiert haben und da entsprechend auch auf den Konferenzen gezeigt haben, was schon möglich ist, wie es möglich ist und was dazu vielleicht auch notwendig ist. Im Endeffekt bin ich auf meiner Mission seitdem unterwegs, eben dieses Thema Zusammenarbeit und Kommunikation zu verändern. Und als Einstieg, glaube ich, ist immer sehr, sehr hilfreich, dieses Kinefin-Framework, wo dieses Sense-Making-Framework, um rauszufinden, was ist denn das, mit dem ich gerade umgehe, etwas Simples, was Einfaches? Ist es was Kompliziertes, was Komplexes oder was Chaotisches? Und das hat mir eigentlich immer wieder geholfen, rauszufinden, naja, wenn ich weiß, in welcher Umgebung bin, was sind denn dann die richtigen Werkzeuge, die richtigen Tools, was sind die richtigen Methoden und Formate und auch vielleicht die richtige Haltung der Situation, den Leuten oder dem Thema gegenüber. Und wenn man das so im Hinterkopf behält, dass die richtige Antwort nur auf die richtig verstandene Frage eigentlich passend sein kann oder vielleicht Fragen, Mehrzahl, ist das etwas, was mich die ganze Zeit begleitet und damit in vielen, vielen Bereichen.
Und ihr zwei, Stefan, du hast schon darauf hingewiesen, Harald, der Hintergrund bei Stefan, für alle, die nur zuhören, ist Connect 2016. Als Titel, so Arbeitstitel, hattest du, Stefan, ja gesagt, eben 20 Jahre Collaboration, Zusammenarbeit, was sich eben, ja, wie es damals war, was sich verändert hat. Also ihr kennt euch schon recht lange, ihr zwei, ne?
Stefan. Wir kennen uns Ewigkeiten, gefühlte, haben uns leider ja jetzt lange nicht mehr geredet, aber eigentlich nie aus den Augen verloren. Ich habe immer verfolgt, was du auch publiziert hast. Ich bin 2007 damals zu IBM gekommen und kurz danach habe ich dich auch kennengelernt, als ich die Verantwortung für die damalige Leute, wenn das heute nicht mehr kennen, Lotus Brand, die Lotus Produkte, Lotus Notes und mein Lieblingsprodukt eigentlich, Lotus Connections, im Marketing übernommen habe für Deutschland und auch Zentraleuropa. Und die Leidenschaft, mit solchen Werkzeugen Leute zusammenzubringen, ist bei mir bis heute geblieben. Ich habe es halt sehr stark im Gegensatz zu dir, hat halt von der Produktseite eine Zeit lang gemacht, dann später nicht mehr, dann muss ja auch ihr organisatorisch wirken. Aber das war schon eine Vision, die wir hatten, die Art des Zusammenarbeitens in Richtung Offenheit, Austausch, Niederbrechen von Mauern, Wissensaustausch, effizientere Kommunikation eben entsprechend zu verändern. Und da warst du auch einer der ersten Referenzkunden, nicht du, sondern dein damaliger Arbeitgeber Continental für Connections in Deutschland und auch mit einer signifikanten Nutzeranzahl noch immer ein gern gesehener Referent, der sowohl auf unseren deutschen Konferenzen, ich glaube, du warst auf der Connect auch ein, zwei, dreimal dabei, als Sprecher dabei war. Und ja, seitdem sind wir eigentlich in Kontakt, waren dann eine Zeit lang sehr intensiv in Kontakt. Das hat sich dann auch durch meine Wechsel und meine Tätigkeiten verändert, genau wie du andere Tätigkeiten hast. Aber es war dort eben Web 2.0, Enterprise 2.0, dann wurden die Buzzwords weitergetrieben, wie es halt auch Marketing, und ich bin damit schuldig, natürlich immer so getan hat, Social Business, was keiner verstanden hat. Dann haben wir von New Work gesprochen, dann kam der ganze Agile Hype. Wir können ja noch weitermachen, also es ist ja nicht, wir hören ja nicht damit auf. Marketing, nicht nur Marketing, auch Berater, würde ich sagen, müssen immer neue Buzzwords auch ein bisschen erfinden, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Wobei ich das Gefühl hatte, Harald, dass bei dir eher so grundlegende Strukturen, Mechanismen, die du auch eben schon mal kurz ausgeführt hast, eigentlich immer geblieben sind.
Absolut. Und Stefan, du lebst ja auch das, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass du bloggst, dass du den Podcast hast mit Lars zusammen. Das heißt, ja, aus den Augen verloren in Form von physischer oder jetzt zeitsynchroner Kommunikation. Ja, das sicher eine ganze Zeit lang. Und trotzdem auch jetzt auf Mastodon, auf modernen Open-Source-Plattformen kann man trotzdem dranbleiben, kann man trotzdem mitverfolgen, was die andere Person macht, mitlernen. Und das ist ja einer schon der großen Aspekte. Einmal diese soziale Bindung, die eben über Zeit und Raum funktioniert, und auf der anderen Seite aber, ich kann lernen, ich kann dranbleiben, dieser für mich ganz, nicht nur für mich, glaube ich, für ganz viele Leute nach wie vor gültige Begriff, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, klingt immer so nach Wissensmanagement, ist halt für mich sehr viel zu kurz gegriffen sozusagen und ist eigentlich eine der treibenden Kräfte und nach wie vor eigentlich bei den meisten Leuten und Firmen ungelösten Probleme. Wie kriegen wir denn das dahin? ESN, agiles Arbeiten, New Work, all diese ganzen Themen, die du auch genannt hast, in Richtung Transformation, in Richtung Leadership, in Richtung Lernen, in neue Form von Support, Social Support und solche Sachen, das Social Business auch genannt. All diese Sachen kann man im Endeffekt wie eine Wortwolke drum mappen, um wie ist denn Zusammenarbeit und Kommunikation in einer modernen Organisation, in einem komplexen, dynamischen Umfeld anders zu machen als die letzten 100 Jahre.
So ist es. Und was würdet ihr denn jetzt sagen, also ihr habt ja am Anfang ja auch schon so einige, also erstmal wo ihr herkommt und welche Vision da eben auch mit zusammenhängen. Wie weit sind wir denn jetzt gekommen, wenn ihr jetzt mal zurückblickt auf entweder jetzt vor 10 Jahren, 2016 oder halt vielleicht noch früher, was dann eben auch was die Ansätze waren und teilweise natürlich immer noch sind, welche Visionen eben auch dahinter stehen, wo stehen wir denn da jetzt? Also ist es, weiß nicht, ob man es in Prozentzahlen sagen kann oder wie auch immer, ist die Vision Wirklichkeit geworden?
Harald, du hast den Vortritt.
Ich denke, eine normale Antwort wäre jetzt nein. Also wenn jetzt ESN, wenn ich jetzt das Thema nehmen würde, dass Simon Dückert hat das mal beim letzten Post von mir so genannt, Harald reitet sein totes Pferd, schlicht und ergreifend, weil es ESN-Plattformen, also auch das IBM Connections wurde dann nach HCL verkauft und dort nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt kaum noch eine Firma, die das jetzt nutzt. Also auch die großen Organisationen haben im Endeffekt aufgehört, sich darum zu kümmern. Es gibt auf dem Toolmarkt, ich hatte vor 3-4 Jahren so eine TEDx-Konferenz, wo ich als Speaker eben dieses ganze Thema Netzwerken mal auch auf die Bühne bringen durfte und habe dafür natürlich intensive Recherche betrieben und habe meine damaligen Bookmarks, also von vor 15 Jahren mal genommen und bin die alle durchgeklickt und es waren 90% davon tot. Das heißt, kein einziges von den damaligen ESN-KandidatInnen, das muss bei Tools, redet man glaube ich dann schon von der männlichen Form, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die waren nicht mehr da, die waren nicht mehr existent. Manche haben sich fusioniert, manche haben sich ein bisschen weiterentwickelt, Kuyo und solche Sachen haben Namen dann auch noch geändert und so. Aber im Endeffekt hatte vor 3 Jahren ich das Gefühl, da sind noch 2, 3 übrig, die ich wirklich Social Collaboration Tools nennen würde. Vielleicht als kurze Erklärung, für mich gibt es Social Communication, also über die Arbeit reden. Twitter, X und solche Sachen oder Viva Engage und Social Collaboration, wo ich wirklich zusammenarbeite, Co-Kreation betreibe in einer synchronen, asynchronen, dezentralen und zentralen Form. Ja, also da wird wirklich gearbeitet, nicht nur drüber geredet. Und da gab es keine Tools mehr oder so gut wie keine mehr. Ich kann also jetzt...
Die Beobachtung teile ich 100% und man muss ja auch den heutigen Zuhörenden einfach sagen, was war das denn? Ja, also es war ein soziales Netzwerk im Unternehmen einerseits, es waren Funktionalitäten zum Blocken, für Wikis, für Communities dabei, es war eine Dateiverwaltung dabei, also all die Werkzeuge, die man eigentlich braucht, um sagen wir, eine Office-Umgebung, Büro-Umgebung zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Ne? Das gibt es heute auch nach meiner Wahrnehmung nicht mehr. Also ich würde kein Produkt, also Jive ist glaube ich verschwunden. Ja, ich habe so ein bisschen mal Zweifel, ich bin ja in den letzten Jahren dann auch bei meinem Arbeitgeber in die Microsoft-Welt eingetaucht. Es ist aus meiner Sicht von der Art zusammenzuarbeiten kein Vergleich zu dem, was wir damals als Social Networking im Unternehmen, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, bezeichnet haben. Also wir dürfen es nicht mit Facebook oder LinkedIn oder irgendwelchen anderen Dingen verwechseln, sondern es war ja wirklich ein unternehmenszentriertes Social Networking, was ich als die absolute Power empfunden habe. Auch da sehe ich heute nicht mehr viel, auch Unternehmen hinweg mit meinen Partnern, mit meinen Lieferanten, wirklich zusammenzuarbeiten, Informationen auszutauschen, nicht mehr meine geliebten E-Mail-Attachments zu verschicken, sondern das irgendwo ein bisschen konstruktiver zu machen. Also ich teile da die Beobachtung, ich nehme es eigentlich kaum noch wahr, dass das irgendwo eine Rolle spielt. Und kann man auch überlegen, was Corona für eine Rolle da gespielt hat in dem ganzen Zusammenhang. Aber erstmal steht für mich so die Analyse und da bin ich so bei dir weitestgehend. Also Randplayer kann man immer noch nennen, aber so what. Ne?
Also man kann es sicher auch als Randplayer benennen. Also es gibt zum Beispiel ein Enterprise Social Network aus München, die heißt HumHub, also HumHub, ein Open Source, würde ich sagen, ESN, das sich jeder auch selber installieren kann und da mit relativ wenig Aufwand mit eigener App dann damit arbeiten kann. Ich möchte eins noch ein bisschen konkretisieren, weil auch heute noch diese ganze Social Collaboration klingt so ein bisschen wie Facebook mit im Business. Ja, und das ist es definitiv nicht. Also das, was da, was glaube ich immer ganz hilfreich war, ist ein Pendant zu finden. Warum brauchen wir das überhaupt? Und du hast in einer stabilen Umgebung, in einer Umgebung, wo alle im Büro sind, physische Präsenz zur gleichen Zeit, also zeitsynchron am gleichen Ort sind, hattest du Meetings oder hast du Meetings. So, und jetzt ist ja ein Meeting ein Kommunikationsformat. Das heißt, es treffen sich da eine Zahl von 2 bis 20 Leuten im Groben und tauschen irgendwas miteinander aus. In der Regel gibt's Town Halls zum Beispiel, was ein anderes Organisations- oder Kommunikationsformat ist, wo halt in der Regel sehr wenige was sagen und aber viele zuhören. Und dann hast du noch Workshops, wo alle irgendwie arbeiten in Größenordnungen, auch 2 bis vielleicht 100 Leute oder vielleicht auch, wenn wir nur von physisch reden. Das heißt, du hast jetzt, wenn ich nur die 3 nehme, hast du das Format 1 zu N, also einer redet, viele hören zu. Du hast das Format oder mehrere zu N sozusagen, also Kleingruppenkommunikation, und du hast das Thema Kollaboration in Kleingruppen. So, und warum hat man dann irgendwann vor 20 Jahren gesagt, das passt nicht mehr, wir sind international geworden, wir haben schneller wachsen müssen, wir mussten uns mit mehr Leuten über mehr Themen austauschen. Also hat man den Schritt in die Digitalität gewagt, und da draußen, nenne ich es jetzt mal, oft folgt ja das, was in der Firma ist, in den Organisationen, ist dem, was da draußen schon lange ist. Da draußen gab es eben für genau diese 3 Formen, die ich jetzt gerade genannt habe, der Kommunikation und Zusammenarbeit, eben ein digitales Pendant. Ein Blog ist nichts anderes wie ein Town Hall. Einer kann reden und alle anderen können aber nur kommentieren. Also die können zuhören, zuschauen, also mitlesen, aber sie haben jetzt nicht die vollen technischen Möglichkeiten, genauso zu antworten wie derjenige, der den Blog schreibt. Also Kommentar ist Plain Text, da kriege ich teilweise nicht mal einen Link rein. So, das ist also 1 zu N habe ich mit dem Blog abgebildet. Wenn ich jetzt das Ganze sogar nicht nur die 3 Sachen anschaue, sondern in eine logische Reihenfolge bringe, dann passiert ja im Unternehmen so, dass jemand informiert die Leute in 1 zu N über irgendwas Neues. Wir machen jetzt Projekt A, hier haben wir ein Problem, kümmert euch drum, hier gibt's ein neues Potenzial, daran müssen wir arbeiten. Also irgendjemand delegiert an viele Leute eine Aufgabe. Wie gesagt, der Blog wäre damit der erste Schritt. Der zweite Schritt danach ist, was passiert denn dann? Ich gehe in eine Kleingruppe und versuche mit dieser Information was zu erarbeiten. So, das heißt, ich habe dann ein Meeting-Format. Ja, ein Meeting-Format wäre dann in dem, und jetzt sind die Leute auf Augenhöhe. Das heißt, jetzt können die Leute miteinander kommunizieren, jeder kann was einbringen, jeder hat die gleichen Rechte, eine PowerPoint zu zeigen oder ein Tool in den Markt zu schmeißen und so weiter. Was ist die digitale Form davon? Das ist ein Forum. Und jetzt kann man auch noch weitergehen. Der Blog ist quasi die Darstellung der Blog-Einträge ist original nach Zeit sortiert. Das heißt, das Neueste ist immer oben. Egal, ob jemand unten an der 17. Stelle nochmal kommentiert, der bleibt einfach, der Neueste ist oben. Wenn ich im Forum bin, das, was als letztes aktualisiert worden ist, ist oben. Das heißt, ich habe beim Bloggen Zeitrelevanz und ich habe beim Forum habe ich eine Themenrelevanz. Also das, was aktuell ist, ist relevant. das wandert nach oben. Alle haben die gleichen Rechte. So, und jetzt bin ich in diesem Modus Workshop, / Forum. Forum erlaubt es dann dezentral das zu machen, asynchron zu machen. Jetzt habe ich eine Dokumentationsnotwendigkeit. Also wie fasse ich die Ergebnisse jetzt zusammen? Das war früher ein Whiteboard oder ein Brown Paper oder ein Flipchart in der physischen Welt. Naja, und jetzt ist es halt eine Wiki. Also eine ko-kreative Fläche, nenne ich es jetzt mal, auf der Ergebnisse zusammengefasst werden können, wo ich aber nicht mehr, und das war jetzt, es kommt jetzt noch als noch weiterer Punkt dazu, in der Welt davor, wenn wir digital gearbeitet haben, haben wir in Containern gearbeitet. Damit du Text machen konntest, musstest du von Microsoft oder von Apple oder von irgendjemandem ein Tool kaufen mit einem Container, das heißt dann .doc oder irgendwas anderes. Und nur da drin konntest du den Text anschauen. Und wenn du das mit einem anderen Programm aufmachst, dann war es schon schwierig. Ja, also ich habe diese Containerisierung von Wissen gehabt. Wenn ich in das ESN reingegangen bin, Enterprise Social Network, eine Wiki, kannst du mit jedem Gerät, mobil, überall auf der Welt aufmachen und kannst einfach auf draufklicken und sofort verändern, während du ja die Dokumente immer erst runterladen, auschecken, einchecken, Versionierung und das ganze, der ganze Aufwand, der ja immer noch bei, da drin hängt und damit auch die Verwirrung und der technische Müll, der da entsteht. Ja, also es war einerseits ein technischer Fortschritt in Form von viel weniger Aufwand, um die Informationen zu bekommen. Es war viel weniger Aufwand, die Informationen aktuell zu halten. Die Informationen wurden durch die Vernetzungsmöglichkeiten, durch Tagging als Strukturmerkmal viel einfacher zugänglich, aber auch filterbar. Und du hast aber ein Pendant gehabt, das dich zeitsynchron, zeitasynchron, ortssynchron oder asynchron und skalierbar vor allen Dingen. Das heißt eben nicht mehr nur bis 10 oder 15 oder 50 Leute. Stefan, du hast gerade das Bild noch genannt mit anhängenden E-Mails. Auch da hatten wir damals große Infocharts, so ein Mail an 10 Leute, Ergebnis 144 E-Mails.
Ja, ich habe mal einen Blogbeitrag erfunden, wie viel Speicher verbraucht wurde. Ja, Realität, ja.
Und ist heute nach wie vor, also gut, mehr Leute teilen Dokumente, glaube ich, da sind wir schon ein bisschen weiter.
Mehr, ja.
Es gibt so Teams und Slack und solche Programme, in der Kommunikation anders funktioniert, aber alles wieder containerisiert und im Silo.
Ja. Also ich muss ja auch noch dran denken, du warst bei der Continental, internationaler Konzern, sechsstellige Mitarbeiterzahl, x Länder, x Sprachzonen. Ja, dass man dort eben auch mit einem entsprechenden Werkzeug dann zusammenarbeitet, über diese Zeitzone hinweg. Ich war bei der IBM damals, ähnliche Struktur. Ja. Oder was ich immer noch als wirklich sensationelles Beispiel im Kopf habe, ist unsere Kundenvereinigung, ja, die sich über ein Enterprise Social Network zusammengeschlossen hat, sich gegenseitig supportet hat. Du hast auch Social Support eben angesprochen. Ja. Also wenn ich an diese Zeiten so ein bisschen zurückdenke, habe ich so das Gefühl, vielleicht ist es nur Nostalgie, ich weiß es nicht, dass es damals eigentlich besser funktional lief, als es heute läuft. Es kann sein, dass es Nostalgie ist. Ja, du lachst verschmitzt, aber ich schmeiße es mal so in den Raum. Vielleicht denke ich eben gut daran, dass ich damals ganz nah am Kunden war, weil wir eben in dem gleichen Netzwerk waren. Und das hat mir als Marketingverantwortlicher damals sehr viel gegeben. Mhm.
Ja, weil das wäre nämlich jetzt meine Frage oder mein Gedanke dazu, weil ich höre jetzt, also vor allen Dingen bei dir, Stefan, höre ich ja eben schon dieses, du nennst es Nostalgie, früher war es besser und so weiter und jetzt auch die Vision, die du aufgemacht hast, Harald. Also ich würde jetzt auch sagen, da sind wir natürlich nicht und es hat sich auch ein bisschen was geändert. Also jetzt deine Erfahrung, Stefan, vielleicht ist das aber auch diese Blase, weil du ja nun mal in dieser Umgebung auch gearbeitet hast und dementsprechend natürlich auch mit Kunden und auch jetzt, wir haben damals ja auch noch schon als Dienstleister für euch gearbeitet, auch zusammengearbeitet, dass die jetzt auch die Tools genutzt haben. Wenn ich aber jetzt mal, und auch ich bin natürlich in meiner Blase drin, ist klar, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, wie ich heute arbeite mit innerhalb unserer Agentur international, auch mit unseren Kunden und wenn ich mir überlege, damals vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, was eben so die Vision eben von Social Business war, von Enterprise Social Network war, ich finde, wir sind relativ weit gekommen. Also es ist vielleicht, finde ich wirklich, also viele Dinge, die heute komplett normal, also die jetzt für meine Arbeit komplett normal ist, war es damals übergreifend nicht. Also wir, also allein schon, da hat ja Corona, da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr drüber reden, hat da sicher auch mitgeholfen. Also Meetings, Hybrid oder hybrides Zusammenarbeiten ist komplett normal geworden. Jetzt für meine, ich rede jetzt wirklich von meiner Arbeit. Ich arbeite arbeite eben viel auch mit anderen, mit Unternehmen zusammen, auch mit anderen Partnern zusammen über Slack. Wir bearbeiten gemeinsam Dokumente, entweder über Google oder über Microsoft. Also schicken die nicht irgendwie per Anhang und haben dann 47 unterschiedliche Versionen, sondern eben online an demselben Dokument, tauschen uns da aus, kommentieren.
Du bist in einer heilen Welt.
Nein, ich staune, Lars. Vieles ist sicher noch nicht da, wo es sein könnte, und vieles ist auch immer noch sehr dezentral und mit Anhängen E-Mail und so, das ist immer noch da, aber ich finde trotzdem, ehrlich gesagt, wenn ich mal versuche, das Ganze positiv zu sehen, ich finde, wir sind ganz schön weit gekommen.
Lass mich mal die Brücke zwischen euch beiden schlagen, weil das Schöne an Komplexität und Dynamik ist ja, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist immer sowohl als auch. Ich bin überzeugt davon und erlebe das selber in vielen Bereichen. Wir sind verdammt weit gekommen in den letzten 20, 30 Jahren. Also ich weiß noch, wie ich vor 30 Jahren das erste Mal einen Scanner gehabt habe und wir versucht haben, einen 10-D-Mark-Schein zu scannen und das Ding komplett abgestürzt ist. Das ist jetzt alte Herrengeschichten sozusagen. Ja. So, und heute können wir an den meisten Stellen ins Internet. Wir können an den meisten Stellen komplett mobil mit dem Handy arbeiten. Also es ist extrem viel möglich.
Ja.
Sowohl, also der eine Teil. Mhm. Und wir sind verdammt weit gekommen. Der andere Teil ist, wenn du heute in eine klassische Arztpraxis gehst, funktioniert nicht mal die Terminplanung digital.
Ja,
Patientenakte braucht 100 Jahre. BIM bei Architektur wird seit 30 Jahren versucht. BIM, das ist das Netzwerk, der Standard für digitale Planungen oder sowas, wird seit 30 Jahren versucht einzuführen. Es ist unglaublich, wie langsam das ist. Wir haben nach wie vor riesige Netzlücken in Deutschland. Also wir sind sowohl relativ weit vorne und es gibt unglaublich viel Beweis dafür, dass alles funktioniert, und gleichzeitig flächig gibt's ganz, ganz viel. Du hast das Corona-Beispiel angesprochen. Ja, wir hatten einen Riesenschub in Richtung hybriden Arbeiten, mobilem Arbeiten durch Corona, weil plötzlich eine höhere Macht sozusagen dafür gesorgt hat, dass der Status quo nicht mehr gehalten werden konnte. Ich hatte vorher schon 20 Jahre Homeoffice und da musste man immer noch beweisen, dass das wirklich was bringt. Das war danach im Endeffekt eine Zeit lang nicht das Thema, weil man plötzlich völlig überwältigt war, wie hoch die Produktivität ist. Man könnte mit ein bisschen Keckheit auch sagen, bestimmte Leute waren den ganzen Tag in Meetings und konnten die Leute nicht mehr stören bei ihrer Arbeit. Bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, weil das war wirklich auch eine blöde Zeit. Aber es ist bewiesen worden, Leute wollen und können auch anderswo arbeiten als im Büro. Gleichzeitig, und haben das auch weiterentwickelt, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das, was manche Leute in Corona per Zwang mal schnell lernen mussten, wie gebe ich einen Bildschirm frei, wo nehme ich das Gespräch an und wo lege ich auf, das haben sie gelernt. Aber das Potenzial, das da drin steckt, wie nutze ich jetzt noch den Chat parallel, wie nutze ich die Abstimmungsmöglichkeiten, wie nutze ich, wenn ich jetzt bei Microsoft bin, Loop-Komponenten dafür, wie nutze ich in anderen Situationen Wortwolken und all die Interaktionsformate, die eigentlich notwendig sind, damit hybrides oder eben virtuelles Arbeiten sich ähnlich beteiligend und beziehungsmäßig fördernd anfühlt, dann würde ich sagen, das ist Diaspora. Wenn ich mir die Studien im Moment anschaue, ich habe jetzt gerade wieder eine gesehen, 2026 eine Studie, dass nur 10% der Mitarbeitenden noch eine engere Verbindung zur Firma haben. 90% fühlen sich abgehängt. Und dann kann mir keiner sagen, wir haben Hybrid ganz gut gemeistert. Wir können es, wir wissen, wie es geht, wir tun es aber nicht.
Und ich glaube, gewisse Mechanismen haben es ja leider nicht geändert. Ich bin jetzt das letzte Mal auf der Tool-Ebene und da sollten wir wirklich an Change Management solche Dinge rangehen. Ich erinnere mich an die Hunderten von Notes-Datenbanken bei der IBM und bei unseren Kunden. Ich erinnere mich an die Hunderte von Connections-Instanzen, die wir hochgezogen haben, weil jede Abteilung da was Eigenes gemacht hat und nicht das Organisationskonzept dahinter stand. Ich mache seit jetzt 4 Jahren intern Kommunikation und du hast vieles von dem beschrieben, eben was ich organisiere für das Unternehmen. Ja, und ich sehe Hunderte von SharePoint-Bibliotheken und Teams-Kanälen. Also wir haben immer wieder Werkzeuge herausgebracht, die waren auch, sind alle nicht schlecht. Muss man auch einfach so sehen, sondern die haben alle einen gewissen Funktionsumfang. Wir haben es auch bis heute aus meiner Wahrnehmung noch nicht geschafft. Und es gibt natürlich die Ausnahmen. Ja, wir haben ja auch damals die Referenzen immer nach oben gehalten. Das ist wirklich, unternehmensweit ist vielleicht falsche Worte, aber zumindest an strategischen Komponenten in einem Unternehmen oder Zwischenunternehmen gelingt, die Dinge so zu organisieren, dass man sagt, das ist wirklich am Thema Effizienz entsprechend orientiert. Wenn ich mal das Wort Effizienz einfach benutze, könnte man jetzt ein anderer benutzen. Und du hast ja auch diverse Prinzipien, nach denen du arbeitest, Harald. Also das ist etwas, was mich zugegebenermaßen auch heute noch frustriert, dass wir an der Ecke nach meiner Beobachtung nicht viel weitergekommen sind. Und es ist losgelöst von den Tools. Hat mit den Tools überhaupt nichts zu tun. Aber natürlich wird jetzt durch KI alles besser.
Lass mich mal quasi zwischen zwei Ebenen kurz ist oszillieren. Also einmal, was ich jetzt gemacht habe die letzten Wochen, mich intensiv nochmal genau eben durch diesen Trigger, das ist alles tot und das hat sich nicht durchgesetzt. Also ich bin anderer Meinung da übrigens. Können wir vielleicht am Schluss einen positiven Ausblick nochmal machen. Aber jetzt ganz faktisch. Ich habe mir angeschaut, wie arbeiten wir grundsätzlich, egal in welcher Firma oder in welchem Verein, in der Bildung oder sonst wo, wie arbeiten wir eigentlich? Und da haben wir im Endeffekt in den meisten Firmen, in meinem Verständnis, 2+1, also 3 Arten. Die eine ist, der Stefan arbeitet irgendwas ab. Du kriegst von irgendwann einen Auftrag, du nutzt irgendwelche lokalen Speicher oder Cloud-Speicher, du nutzt irgendwelche Dokumenttypen, machst irgendwas, fragst vielleicht jemanden dazu, lass ein Review machen, lass es dir freigeben in der Organisation, legst es ab oder gibst es weiter. Also das ist diese ich als Zentrum, morgen vielleicht die KI als Zentrum, also dieses individuelle Arbeiten. Jemand oder etwas arbeitet etwas ab, alleine, mit Hilfe von Einzelnen, die man direkt anspricht. Erste Arbeitsform. Zweite Arbeitsform, in irgendeiner Form eine Gruppe, 2 bis 20 Leute, meistens so 1 zu 10, nennt sich dann Abteilung, nennt sich Projektteam, nennt sich Initiative, Kernteam, jeder hat einen anderen Namen dafür. Ich nenne es Kleingruppenkollaboration. Also in einer kleinen Gruppe wird mit relativ viel Kommunikation und Abstimmung etwas, was man als Aufgabe hat, gemeinsam abgearbeitet, gemeinsam weiterentwickelt und man kommt zu einer gemeinsamen Lösung, einem Produkt oder einem Service. Wenn du dir eine Hierarchie, Conti, damals 60 Länder, 250.000 Leute, im Endeffekt, es gab diese Arbeitsgruppe 1, nämlich individuell mit Anhang. Es gab die Möglichkeit 2, einzelne Abteilungen und davon extrem viele. Das heißt, das ist das, was eine Hierarchie, eine Pyramide abbildet, sind diese klassischen 1-10 Teams. In der Produktion mag es 1-200 sein und bei manchen nur 1-2. Aber im Kernteam ist es Kleingruppenkollaboration. Und diese Kleingruppenkollaboration und die Einzelkollaboration ist ein geschlossenes Silo. Für sich per Definition. Wer da nicht drin ist, Need-to-Know-Prinzip, all diese ganzen Dinge, die wir kennen, sorgen dafür, dass die Information, das Wissen da drin bleibt. Und erst die Ergebnisse dann vielleicht rausgehen. So, die dritte Form würde ich nicht mal richtig als Kollaborationsform bezeichnen. Das ist mehr eine Kommunikationsform. Das sind so Dinge wie SharePoint Information Sites, das sind Intranets, das sind so Dinge, wo eine Zentralgruppe etwas erarbeitet, ein Dokument oder eine Seite oder irgendwas und den dann mit Prozessen, Regeln, Rollen und so weiter durchdekliniert, ausrollt. One size fits all, top down, so in der Form. So, jetzt haben wir 3 Arten, wie in Unternehmen gearbeitet wird. Und ich würde sagen, damit erschlägst du fast alles. Jetzt gibt's noch Communities und Netzwerke. Jetzt könnte man die Frage stellen, ja, wieso gibt's denn die überhaupt, wenn diese 3 doch eigentlich uns die letzten 100, vielleicht 2000 Jahre sogar, eigentlich immer dahin gebracht haben, wo wir hinwollten. Weil man plötzlich festgestellt hat, dass man, jetzt mache ich die Referenz zu Künefin wieder, wir nicht mehr in komplizierten Dingen arbeiten, die ich vereinfachen und delegieren kann. Es nicht mehr ein Best Practice gibt, das ich überall einfach nur noch kopieren muss. Es komplex und dynamisch ist. So, wenn ich Komplexität habe, heißt es ja, jetzt bin ich wieder bei der Vielfalt, je größer die Bandbreite der Möglichkeiten ist, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass eine Person oder eine kleine Gruppe, egal wie viel Expertise sie hat, dafür eine Lösung erarbeiten kann, die man dann nur ausrollen muss. Sondern ich brauche kontextspezifische Lösungen, die sich auch noch weiterentwickeln. Und das kann ich nicht mehr zentral steuern. Also hat man gesagt, ich muss die Gruppengröße vergrößern. Ich nehme mal das Beispiel von einem Gehirn. Oder auch Schwarmintelligenz war ja dann der Begriff. Günter Dück hat das ja ganz intensiv bearbeitet, auch in seinen Büchern. Also wie kriege ich jetzt das, was ein Schwarm, eine Herde oder eine Gruppe von Individuen im Tierreich, man schaut ja da gerne auf die Natur, wie organisieren sich die denn? Und hat dann ja festgestellt, naja, aber wenn ganz viele quasi agieren, dann hast du viele Sensoren und diese Sensoren können schneller agieren, mit Reflexen vielleicht sogar dezentral agieren, bevor irgendwie das Großhirn was entschieden hat, Finger verbrennt an der Herdplatte und so weiter. Das heißt, ich habe Agilität in die Organisation gebracht, Responsiveness, auf äußere Einblicke. So, und ja, die Vergrößerung heißt dann irgendwo Community. Auch weil man gemerkt hat, diese klassische Hierarchieform, wir haben so viele Projekte, Produkte und Themen am Start, dass du das eigentlich nicht mehr mit einer ganz klassischen Kästchen- und Pöstchenpyramide abbilden kannst, sondern jede Person hat noch 3 Nebenjobs und 5 Nebenprojekte und 7 Initiativen, wo er nicht dabei sein soll. Ja, und dann hat man diese fluffigere Organisationsform Community mal gewählt, hat die aber eigentlich, und da waren wir ja auch mit dabei, die Katharina Krenz hat da extrem viel bei Bosch gearbeitet dran, am ERA-Profil von dieser Rolle auch, Bücher darüber geschrieben, die Kluges haben darüber die Graswurzelbewegung als Buch und Working Out Loud ist gekommen. Also diese ganze Bandbreite an Beweisen, wie Großgruppen-Ko-Kreation funktionieren kann. Das heißt, wir haben die letzten 15 Jahre, würde ich sagen, bewiesen in allen möglichen Setups und ich kann es von mir sagen, innerhalb der Continental, 14 Jahre lang in Zentralfunktion mit Projekten bis zu 200.000 Leuten, in Communities mit bis zu 25.000 Leuten, mit Community, also Communities, Entschuldigung, meine ich das technische Community jetzt, aber Communities von Menschen, die aktiv an diesem Ganzen teilgenommen haben, also als Organisation, bis zu 4.500 Leute, die aktiv, ko-kreativ Transformation betrieben haben, Veränderung betrieben haben, ein Social Support betrieben haben. Da wurden neue Rollen etabliert wie Knowledge Broker, die Guides, Local Evergreen Teams, Augenhöhe, New Work, all diese ganzen Sachen sind damit reingeflossen. Wir haben das aufgesogen, wir haben es ausprobiert und wir haben dem Business, dem Markt oder den Leuten gegenseitig auch bewiesen, was alles möglich ist. Leuchtende Augen, die Sinnfrage, der Purpose, also diese, wie arbeite ich an etwas, was mich auch länger trägt, auch gegen Widerstand. Die Guides haben wir 2011 bei Continental gestartet, waren ursprünglich mal 200 bis 400 Leute im ersten Projekt. 2016 waren wir bis zu 2000 Leute, die als Change Agents da mitgewirkt haben, ko-kreativ, ohne Mandat in der klassischen Form, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Also da wurde dann dieser Netzwerkgedanke, Community und Netzwerk ist was anderes, die beiden Organisationsformen reingeholt. Kotter Dual Operating System ist ja, gab's da ja ein Buch drüber auch mit Accelerate, wie das denn eigentlich funktionieren müsste, damit aus dem Tanker und Schnellbooten eine Gemeinsamkeit wird. Das haben wir alles gemacht und wir haben es bewiesen, es funktioniert. Im Budget, innerhalb der Zeit, sogar schneller, mit erfolgreichen Zahlen, mit großem Commitment, Adoption-Raten. Wir hatten damals bei dem Projekt 72% der Leute waren zufrieden oder sehr zufrieden. Und wir haben denen 25 neue Tools gegeben. Mhm. Ja, und die waren zufrieden oder sehr zufrieden. Also das ist das Gegenteil von dem, was Gartner normalerweise immer sagt bei Change-Projekten. Also es geht. Wir haben 250.000 Budget zurückgegeben in einem der Projekte, weil wir gesagt haben, hey, das können wir alles selber, da brauchen wir kein externes Budget. Ja, also wir haben bewiesen, dass diese Art der Co-Kreation in Großgruppen funktioniert. Und jetzt haben wir aber festgestellt, auch dort ist es nicht nachhaltig, langfristig hat es zu einer Organisationsveränderung der Strukturen geführt. Also Regeln, Rollen und Prozesse, außer die ich jetzt vorher genannt habe, die gibt's noch. Und das ist ja das, was eine Organisation stabilisiert. Und die Frage ist jetzt, warum nicht?
Also das ist auch mein Gedanke jetzt, weil ich eben gesagt habe, es funktioniert, wir sind sehr weit gekommen, es funktioniert recht viel. Also bei diesen 3 Ebenen, die du genannt hattest, also die erste, so dieses alleinige Arbeiten sozusagen mit den entsprechenden Tools, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber dieses in Gruppen, in Projekten, in Initiativen oder wie auch man das nennen mag, zu arbeiten. Also ich glaube, da sind wir sowohl was die Zusammenarbeit jetzt toolunabhängig angeht, aber auch was die Nutzung von Tools angeht, glaube ich, sehr weit. Also das ist meine persönliche Meinung oder meine persönliche Erfahrung. Und dass die auch jetzt, weil du sagst Silos, das klingt ja auch so ein bisschen, dass die nicht durchlässig sind. Aber ich finde auch eine gewisse Durchlässigkeit ist ja durchaus da, dass halt durch die, also wenn ich jetzt an Slack zum Beispiel denke, dass man da natürlich so dann Projektgruppen aufbauen kann, die zusammenarbeiten. Und da ist es ja, da können ja auch andere wieder mit hinzukommen und raus und so. Also da ist auch eine gewisse Durchlässigkeit da. Ich glaube da, also ist meine persönliche Meinung, sind wir weit gekommen. Aber bei diesem Punkt Schwarmintelligenz und wirklich Austausch in der gesamten Organisation und das Wissen halt auch miteinander teilen und dass das Wissen, was eben in den Menschen steckt, irgendwie verfügbar machen, dauerhaft nachhaltig verfügbar machen. Ich glaube, da hakt es auf jeden Fall noch. Und da gibt es vielleicht, du hast jetzt das Beispiel von Conti genannt, was eben sehr gut geklappt hat, aber du hast da ja auch die Nachhaltigkeit in Frage gestellt oder gesagt, dass halt Menschen dann wieder in die, weiß ich nicht, vielleicht wieder in die normalen Muster, erlernten Muster, du schüttelst den Kopf, hineinfallen. Aber ich finde da, also da hakt es, das Gefühl habe ich auch. Ja.
Also es ist nicht, dass das wegdiffundiert ist. Mhm. Sondern das, was ihr da draußen ja selber auch merkt, es gab irgendwann diesen Back-to-Office-Call.
Ja. Ja.
Und der Back-to-Office-Call ist genau das, was im Endeffekt umgekehrt gefehlt hat bei der Verstetigung moderner Arbeitsformate. Der Back-to-Office-Call ist im Endeffekt ein Unvermögen vom Top-Management, mit der Komplexität umzugehen. Man hat erlebt, was hybrides Arbeiten, was asynchrones und ortsunabhängiges Arbeiten für Möglichkeiten hat. Es ist, mir kann niemand erklären, dass das irgendwie sinnvoll ist zu sagen, back to office, weil wir nur so produktiv werden können und gleichzeitig in die Internationalisierung investieren. Weil wenn ich da ein Gläubiger, der vor Ort Zusammenarbeit bin, dann kann ich keine Organisation aufbauen, die an mehreren Standorten ist. Das geht nicht. Also entweder es funktioniert oder ich bin ja jemand, der nicht nach der Ob-Frage geht, weil das Ob haben wir schon lange bewiesen. Die Frage ist, wie wird es besser? Und wenn ich mich natürlich nicht damit beschäftigen will oder kann, möchte ja nicht jemanden quasi unterstellen, dass er das bösartig tut. Ganz im Gegenteil, das passt nicht zu meinem Menschenbild, sondern ich glaube, es ist eine natürliche Reaktion zu sagen, oh mein Gott, es wird komplex, es wird dynamisch, ich hab's nicht mehr im Griff. In Klammern, ich bin noch konditioniert mit viele Köche verderben den Brei. Und dann kommt da irgendjemand daher und sagt, ich arbeite hier gerade mit 2.500 Leuten. Die kann ich mir gar nicht vorstellen. So, und solange dieser Clash von ganz, ganz viele tun etwas freiwillig im Sinne der Organisation, ohne dass man sie kontrolliert, ich muss kleine Gruppen ganz eng führen und sie auch noch kontrollieren und messen, weil die sind eigentlich faul. Solange diese zwei Sachen noch so weit auseinander sind, wird es nicht klappen können.
Ja. Ja, absolut, sehe ich genauso. Wobei man bei diesem Back to Office, dem Backlash sozusagen, der ja dann kam, muss man ja ehrlicherweise sagen, einer der Hauptgründe dafür ist ja jetzt nicht Kontrolle zu behalten, sondern ja im Grunde Leute loszuwerden. Also ich glaube, das ging auch ja los bei Meta und bei Google und so weiter, die halt wahnsinnig gewachsen sind während Corona und die mussten halt, das war halt eine Möglichkeit oder das ist eine Möglichkeit, dass die Leute halt sagen, nee, das will ich nicht und deswegen kündige ich. Also das muss man ja wahrscheinlich noch mit dazu.
Ist sicherlich ein Effekt, aber ich glaube, wir sollten nicht vergessen, wie immer noch die Controllettis, die Control-Freaks in Führungsetagen sitzen und sich auch eben über die Kontrolle der Mitarbeitenden entsprechend definieren. Da kommt sicherlich beides dazu, ja. Aber es war schon sehr beeindruckend. Du, Harald, hast lange Jahre Homeoffice gemacht, aber ich habe fast genauso lange auch schon machen dürfen, ja, weil ich einfach auch nicht den Sinn darin gesehen habe, in ein Büro zu gehen, wo niemand da war, mit dem ich in einem Projekt zusammengearbeitet habe. Was ist da der Sinn von? Ja, aber es ist ja nicht zu Ende, sondern es geht ja schon, wird ja schon noch weiter betrieben aus den beiden Motiven. Da gibt es auch noch andere Motive, die wir jetzt hier noch nicht genannt haben. Ja, und das ist schon auch eine Frage dann für mich der Mentalität, der Führung. Wollen nicht nur das Management und nicht nur die Manager hier nennen, sondern auch der Mitarbeitenden teilweise. Ja, das ist natürlich dort auch sie vielleicht von der Komplexität halt überfordert sind, ja. Und wir erleben ja eine Geschwindigkeit, die momentan sich nochmal verstetigt. Wir reden an Kanzler redet, wir müssen mehr arbeiten. Also über Rezepte von vorgestern, über die 40-Stunden-Woche oder mehr, ja, statt sich wirklich diesem Thema Komplexität der heutigen Herausforderung der weltweiten Konkurrenz entsprechend zu stellen. Also wir reden, glaube ich, mit einem Arbeitsbegriff in sehr vielen Bereichen noch, in sehr vielen politischen Bereichen, aber auch in Unternehmen, der eigentlich von vorgestern ist und der heutigen Entwicklung und Dynamik nicht mehr gerecht wird.
Aber es hängt ja alles zusammen. Also das ist ja, das macht es ja so schwierig. Also ich nehme auch jede Aussage, die ich gemacht habe, zurück und behaupte sofort das Gegenteil, weil sowohl als auch, weil komplex und weil jede Person natürlich seine eigene oder ihre eigene Lebensrealität hat. Und dass ein Merz jetzt sagt, ihr müsst mehr arbeiten, würde ich vermuten, hat ja auch Gründe, die er erklären könnte. Egal was jetzt und welcher Präsident oder welcher Bundeskanzler oder welcher einzelne Politiker, Politikerin heute sagt, du kannst keine Aussage mehr machen, mit der du eine Mehrheit dahinter bindest. die muss extrem generalistisch sein. Warum? Weil wir heute alle senden können, weil wir uns extremst schnell informieren können, weil wir Zugang über KI zu Methoden und Formaten haben, wie wir sie noch nie hatten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einer eindeutigen Aussage eine Mehrheit aktivieren kannst, ist immer geringer geworden. Warum? Weil ja jeder eine andere Lebensrealität hat. Das heißt, wenn ich selber in einer Firma arbeite, in der quasi alles total gechillt läuft, in der das, was weiß ich, alles läuft super und alle können arbeiten, wo sie wollen und sonst was, und plötzlich geht's dieser Firma schlecht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die verantwortliche Person irgendwann auf die Idee kommt, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr Energie reinstecken. Und umgekehrt auch. So, das heißt aber für mich jetzt, das ist was Menschliches, das ist was Normales. Das würde ich nicht verurteilen oder nicht mal beurteilen wollen. Sondern die Frage ist, wie kommen wir von dieser Konditionierung der Vereinfachung? Also eine AfD ist ja deswegen so groß, weil Leute nach einer einfachen Lösung suchen. Hm. Ja, egal ob das Trump oder Erdogan oder sonst was ist, die versprechen ja extremst einfache Lösungen auf hochkomplexe Probleme. Wir bauen eine Mauer und lösen Drogen, Klimawandel, Einwanderung, alles, alle Probleme werden gelöst mit einer Mauer. Und eine Mauer kann sich jeder vorstellen. Ja, die AfD ja auch. Wir lassen hier niemanden mehr rein oder schmeißen die alle raus. Ist ja völlig respektlos und völlig dämlich und funktioniert auch nicht. Und es ist, glaube ich, auch jedem klar, dass das nicht funktioniert. Aber das Bild ist halt genauso einfach. Und wenn du ein Mensch bist, der darauf konditioniert ist, einfache Lösungen gerne zu mögen, in Klammern auch unser Management, auch unsere Vorstände werden ja jeden Tag konditioniert mit Ampelsignalen und KPIs, die eine einzige Zahl bilden, aufgrund derer sie dann eine langfristige Strategieentscheidung treffen müssen, in einem Halbe-Stunden-Meeting. Das ist eigentlich totaler Irrsinn. Ja, also man darf denen keinen Vorwurf machen, sondern wir behandeln sie wie Kindergartenkinder. Wenn du ein rotes Förmchen hast, dann tut's weh, und wenn's grün ist, dann ist alles gut. Also das ist für Irrsinn. Aber wir versuchen, und das ist diese Konditionierung, komplexe Sachverhalte, komplexe Sachen so stark zu vereinfachen, damit sie Hein Dattel und jeder andere auch noch ganz einfach erklären kann. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das geändert, dass Leute, ich nenne es jetzt mal Komplexität, lieben lernen. Dass sie die natürliche Komplexität, die Natur ist komplex, wir als Menschen sind komplex. KI ist nicht komplex, KI ist nur kompliziert. Ziemlich schnell, ziemlich viel, aber es ist nicht komplex. Solange KI kein Bewusstsein hat, weigere ich mich, von Komplexität da zu reden. Hat's nicht. Weil Komplexität für mich etwas mit Leben zu tun hat, also mit aus sich heraus Veränderungen erzeugen. Ja, das haben wir noch nicht. Wenn wir aber die Natur, die Märkte, die Ökologie und all diese Sachen anschaut, da haben wir diese Komplexität. So, und wir können, das hat uns New Work und all diese Dinge haben uns die gezeigt, wir können mit Komplexität ganz anders umgehen. Wenn du dir einen richtigen Wald vorstellst, du läufst durch den Wald, wirst du dann gestresst oder wirst du dann ruhig? Das ist eine hochkomplexe Umgebung. Schau dir das Meer an, wenn jetzt nicht gerade ein Tsunami kommt. Das ist hochkomplex, was da, du weißt nicht, was da drin ist. Unendliche Tiefen, große Weiten, kannst es dir nicht vorstellen. Und trotzdem schaust du aufs Meer und wirst ruhig. Schau dir ein Feuer an. Feuer, also ich rede jetzt vom Lagerfeuer, nicht das Haus brennt. Wenn du dir ein Feuer anschaust, dann wären die meisten Leute, die können sich da stundenlang davor hocken und wären total ruhig. Obwohl da hochkomplexe chemische Formeln passieren, das nichts ist stabil, ist hochdynamisch. Also wir sind als Menschen durchaus in der Lage, mit Komplexität umzugehen. So, und jetzt wäre jetzt da meine positive Richtung so ein bisschen, wenn wir gelernt haben, was wir jetzt alles für neue Tools und Formate und Methoden haben, wissen, dass sie funktionieren, auch die Menschen wollen diese Formate haben, und gleichzeitig scheinen sie in der derzeitigen Marktsituation, in der derzeitigen Organisationsstruktur nicht dauerhaft zu etablieren zu sein, dann wäre ja mal so eine verrückte Idee, zu sagen, was wäre denn ein Lebenskonstrukt, ein Marktkonstrukt, eine Organisationsform, die das nicht nur zulässt, sondern wo das der Motor davon ist. Und wenn du dir jetzt mal Kreislaufwirtschaft vorstellst, eine Kreislaufwirtschaft heißt ja, dass sie kein Ende hat, sondern alle mit allen irgendwie verknüpft sind. Sie müssen agil sein, sie müssen eine andere Form von Führung sein. Es ist eine ganz andere Marktdynamik dahinter. Ich muss schnell reagieren können. Es sind sehr, sehr viele Beteiligte immer mit zu bedenken. Wenn ich jetzt die ganzen Werkzeuge, die in der immer mehr und höher seriellen Vereinfachungsmarktwirtschaft zwar möglich waren, aber nicht langhaltig funktioniert haben, würde ich sagen, für eine Kreislaufwirtschaft haben wir die Grundlage an Werkzeugen, Tools, Methoden und Formaten, damit genau diese nächste Form extrem gut funktionieren kann. Und darin werden diese Sachen nicht nur gut sich entwickeln können, sondern sie sind Grundvoraussetzung. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir von da nach da? Jetzt gäbe es halt so die intelligente Form, das wäre die, wir machen lauter Veränderungen, die uns in diese Richtung bringen. Zukunftslust, da brauche ich einen Zug, der mich dahin bringt. Da muss ich Bilder erklären, die Leute dazu bringt zu sagen, ich will, das ist eine für mich erstrebenswerte Zukunft. Da möchte ich hin und da gehe ich auch durch die Investition oder durch die Rippel durch, die mich vielleicht ärgern und wo ich vielleicht was verlieren kann, Machtverlust, Kontrollverlust und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit im Moment ist eher, es muss eher alles zusammenkrachen und wir fangen es dann wieder von vorne an. Wäre aber die weniger intelligente Lösung. Ich arbeite noch an der oberen, also weil ich bin überzeugt davon, dass wir woanders hin können und dass wir alles dafür haben, was es dafür braucht und dafür bin ich unterwegs.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einem schönen Zwischenfazit, lieber Lars? Ich glaube, das Gespräch ist jetzt eigentlich noch nicht beendet. Wir sind schon in eine Zeitspanne reingelaufen und sind noch sehr viele offene Themen eigentlich, die wir hätten diskutieren können. Also erstmal finde ich deine Vision natürlich sehr, sehr begrüßenswert und auch dein Engagement, den Enthusiasmus, den du weiter für dieses Thema hast. Da haben manche auch schon aufgegeben, oh, ich bin manchmal zugegebenermaßen sehr frustriert. Aber auch wir haben zu Beginn im Off-Talk gesagt, aufgeben zählt nicht, auch bei anderen Themen nicht. Ja, aber Lars, du hast jetzt die große Aufgabe, das Fazit dieser Sendung und Folge zu machen.
Ja, also du hast ja schon Zwischenfazit gesagt. Insofern glaube ich auch, wir müssen, glaube ich, nochmal eine zweite Folge machen, möglichst bald, weil es sind doch einige, also gerade auch das Thema, du hast es ja jetzt am Ende nochmal angesprochen, Harald, gerade das Thema auch künstliche Intelligenz, was da eben auch, wie sie halt vielleicht helfen kann, auch bestimmte Aufgaben, die halt auch in der Zusammenarbeit im Team oder in größeren Organisationen anfallen, dann vielleicht auch ja besser, effizienter, wie auch immer zu machen. Also ich glaube, darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Insofern bin ich mir jetzt ehrlich gesagt, was Zwischenfazit angeht, gar nicht so richtig sicher. Also ich habe ja in der Mitte unseres Gesprächs habe ich ja versucht, so ein bisschen positiv oder zu sagen, dass wir halt schon echt ganz schön weit gekommen sind. Ich find's ehrlich gesagt immer noch. Auf der anderen Seite, wenn ich euch so zuhöre, trotzdem klingt vieles so, dass wir vielleicht doch nicht so weit gekommen sind. Also insofern vielleicht würde ich von euch beiden dann nochmal nochmal hören, wo wir denn jetzt gerade stehen und was sich vielleicht auch was sich vielleicht in positiver Hinsicht dann eben wirklich getan hat und vielleicht, dass wir dann auch nochmal Themen dann gemeinsam finden in der zweiten Folge, wenn wir dann alle aus dem Urlaub wieder da sind, dass wir dann vielleicht nochmal stärker in die Zukunft gucken können. Also nochmal so ein bisschen jetzt euer Zwischenfazit. Wo stehen wir denn bei dem Thema jetzt gerade?
Harald, ich würde anfangen, damit du das Schlusswort hast und es wird auch ganz kurz halten. Also ja. Lars, nicht schon wieder Urlaub. Du kommst gerade erst.
Ich bleib hier.
Lass mir dann mal sein. Ich glaube, Harald, du hast ein ganz essentielles, das wichtigste Thema unserer Zeit momentan angesprochen. Das ist das Thema Vereinfachung, einfache Antworten, die sowohl auf politischer Ebene, und wir erleben es ja gerade aktuell in erschreckendem Maße, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene gegeben werden. Man versucht mit einfachen Rezepten und auch mit Rezepten von gestern, diese Mauer ist ein sehr schönes Bild dafür, eine immer komplexer werdende Welt entsprechend zu ändern und versucht auch die Räder zurückzudrehen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Und die Frage, und das, die ich immer habe, wie kriegen wir das Bewusstsein und für Komplexität ja in die Mitarbeiter, in die Bevölkerung, in das Management, in die Politik hinein, sich die das ja auch zu stellen, und zwar, so wie du es auch sehr schön formuliert hast, in der konstruktiven Art und Weise und nicht in der destruktiven Art und Weise. Und das ist für mich eigentlich jenseits von Unternehmen, Politik, also übergreifend einer der entscheidenden Fragen unserer Zeit für mich jetzt gerade.
Ja, ich würde die Frage grundsätzlich halt immer nach dem Wie stellen. Wie kriegen wir es schneller oder besser hin? Nicht, ob es überhaupt geht. Weil das Ob haben wir, bin ich überzeugt davon, genug bewiesen. Ich glaube, dass die Frage, Lars, die du gestellt hast, wie weit sind wir, die hängt wirklich davon ab, wie jemand lernt. Mhm. Weil wenn wir von Transformation und all diesen Themen sprechen, ist es ja Lernen. Es ist ja alte Verhaltensweisen vielleicht aufhören, neue anzunehmen, Dinge anders zu tun oder andere Dinge zu tun. Und was ich ganz oft erlebt habe, auch mit den Guides, was ja extreme Lerner waren, war, wenn du dir das so eine, an so einer linearen Kurve vorstellst, Zeitachse, Stefan hat es ja am Anfang schon gesagt, wir hatten irgendwie Enterprise 2.0, dann hatten wir ESN, dann hatten wir New Work, dann hatten wir Agile, dann hatten wir, also es ist ja ein Ding nach dem anderen gekommen. So, und jetzt stell dir vor, du hast jetzt, bist jemand, der nicht interessiert ist und nicht lernt. Also das würde niemand für sich proklamieren, aber es, in der Beobachtung ist es so, dass es viele Leute, die machen diesen Peak, es kommt was Neues, mit viel Aufregung mit, fühlen sich überfordert und sobald der Trend oder der Schwung vorbei ist, fallen sie nicht mehr komplett zurück, aber vielleicht so, ich kann jetzt in meiner Videokonferenz annehmen, abgeben und den Bildschirm teilen. Mehr aber auch nicht. Das heißt, sie fallen fast wieder zurück auf den Originalzustand und das haben die in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder gemacht. Das heißt, die insgesamte Steigerungskurve sind vielleicht 10-20% mehr. Das ist das, wo wir sagen, wir sind nicht weit gekommen. Gleichzeitig hast du Leute, die Guides oder Stefan, du, Lars, oder eben Firmen, die gesagt haben, hey, cool, was da für ein Werkzeug ist, wofür könnten wir denn das verwenden? Auch KI jetzt natürlich. Die haben bei jedem von diesen Hub, sind die nicht wieder zurückgegangen auf den Ausgangszustand plus 5-3%, sondern sind vielleicht bei 50% geblieben. Haben ganz andere Werkzeuge verwendet, haben diese anderen Werkzeuge, und jetzt kommt es noch dazu, auf die nächste Welle, die gekommen ist, auch noch angewendet. Das heißt, jetzt geht diese Linie, die geht so weit auseinander, dass ich erlebt habe, dass Leute, die quasi diese 10 Jahre mit uns mitgelernt haben, gar nicht mehr mit den anderen reden konnten. Die wussten überhaupt nicht mehr, was diese Begriffe überhaupt bedeuten, wenn sie die verwenden. Ja, Begriffe wie Transparenz, Agilität, Beteiligung. Beim einen, das ist eine Umfrage, beim anderen sind es 100.000 Leute, arbeiten zusammen. Ja. Verantwortung übernehmen. Beim einen ist es, du musst halt jetzt machen, was ich dir sag, übernimm mal Verantwortung. Und beim anderen ist Verantwortung übernehmen, jemand muss sie auch abgeben. Ja, es ist beides Mal ist Verantwortung übernehmen, aber es ist ein völlig anderes Bild dahinter. Und dieser Gap, der ist, glaube ich, vielleicht eine Erklärung dafür, warum wir beides, wir haben das Gefühl, es ist nicht viel passiert, im Verhältnis zu dem, was möglich ist. Und trotzdem ist natürlich immens viel passiert, was wir alles schon tun können. Also, teile ich, wie gesagt, beide Formen davon und wie wir jetzt in einen genüsslichen Umgang mit Komplexität kommen. Das ist unsere Aufgabe. Und die letzte Botschaft, die für mich da dabei ist, wir sind die Alten, in Anführungszeichen, muss man einfach so sagen. Und ich finde es respektlos, eine Welt so zu übergeben an die nächste Generation. Das geht nicht. Also wir müssen da noch andere Angebote machen können. Wir müssen noch zeigen oder zumindest vorleben, da geht noch viel, viel mehr und wir hinterlassen euch nicht nur einen riesen, Scheißhaufen Probleme.
Ein genüsslicher Umgang mit Komplexität klingt sehr schön, ja. aber ja, also da hast du doch im Grunde schon so ein bisschen den Ausblick gegeben, worüber wir dann wirklich, also das ist jetzt ehrlich, wir brauchen eine zweite Episode hiervon, das nehmen wir jetzt mal als Teil 1, dann wirklich nochmal konkret, dass wir konkret darüber reden, wie kommen wir aus dem, ja, wie bauen wir diesen, wie du es gesagt hast, Scheißhaufen dann ab und übergeben etwas Besseres an die nächste Generation.
Ich sehe uns vorher als Schmeißfliegen, aber lass mal
das. Nein, das lassen wir. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Harald, für heute. Wir sind natürlich länger geworden, als wir am Anfang gesagt hatten, aber es ist ja total okay. Wir leben ja in einer komplexen Welt, insofern braucht manche Dinge brauchen Zeit. Danke dir auf jeden Fall, Harald, und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Dankeschön.
Ich danke euch.